Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo. Alle Infos gibt's auf tagiabo.ch.
Heute bei «Apropos» ein Update zum Krieg in der Ukraine. Es ist 2023 und in der Ukraine ist immer noch Krieg. Schon mehr als 300 Tage dauert der russische Angriff. Der ukrainische Präsident Zelensky gibt immer wieder Durchhalteparolen durch. Und die EU und die NATO haben der Ukraine gerade weitere Unterstützung zugesichert. Die Intensität hat bei uns in den Schlagzeilen, so fühlt es sich auf jeden Fall an, unterdessen aber abgenommen. Aber vor Ort, dort gibt es täglich nach wie vor Bomben, Angriffe oder Zerstörung. Darum fragen wir uns heute bei «Apropos» beim täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia, wo steht der Krieg im Moment gerade? Was könnte in nächster Zeit auf uns zukommen? Und welche Bedeutung hat es, dass in Russland selber Kritik an diesem Krieg auch lauter wird? Über das reden wir heute. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin von Tamedia, Zita Affentranger. Hallo Zita.
Hallo Mirja.
Zita, wenn wir jetzt auf den Krieg schauen in der Ukraine, ist der heute eigentlich irgendwie näher an einem Frieden als, sagen wir, am Anfang oder im letzten Jahr?
Nein, wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil, leider. Weil ganz am Anfang des Krieges haben sich die Konfliktparteien noch getroffen. Zumindest theoretisch wäre es möglich gewesen, die Eskalation noch irgendwie zu stoppen. Aber inzwischen haben beide Seiten so viel verloren in diesem Krieg, dass sie glauben, sie können gar nicht mehr zurück. Und beide Seiten haben das Gefühl, dass sie den Krieg militärisch gewinnen können. Und Gespräche sind darum eigentlich gar keine Option mehr.
Du sagst, beide Seiten haben das Gefühl, dass sie den Krieg gewinnen können. Wenn wir jetzt heute trotzdem die Prognose machen, wer steht denn aktuell besser da, die Ukraine oder Russland?
Die Ukraine steht militärisch sicher viel besser da, als man das vor einem Jahr noch gemeint hat. Und der Kampfwille der Ukrainer ist sicher ungebrochen bis heute. Kiew hat nach dem russischen Überfall mehrere wichtige Siege können erringen auf dem Schlachtfeld. Sie konnten hunderte Städte und Dörfer zurückerobern. Und zuletzt ist der ukrainischen Armee gelungen, den nördlichen Teil der Region Cherson im Süden des Landes zurückzuerobern. Und das war natürlich ein Schmach für die russische Armee. Mhm. So gesehen steht Russland auf den ersten Blick sicher schlechter da als die Ukraine. Also die Soldaten sind schlecht ausgerüstet zum Teil, Kampfmoral ist tief. Aber man kann daraus nicht schliessen, dass die russische Armee bald besiegt ist. Weil die Vorräte an Waffen, die scheinen allen anderen Meldungen zum Trotz fast unerschöpflich zu sein. Russland hat sich auch inzwischen eingegraben in diesen eroberten Gebieten und der Preis für die Rückeroberungen durch die Ukraine, der wird wegen dem immer höher. Darum, man kann eigentlich nicht sagen, wer besser da steht. Klar ist, dass momentan niemand Kraft hat für einen entscheidenden Vorstoß. Und klar ist auch, dass beide Seiten enorme Verluste haben.
Das heisst, wir sind schon jetzt in einer Art Pattsituation, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Es findet ja aber nach wie vor trotzdem noch Kämpfe statt. Man hört das ja immer wieder. Welche Orte sind im Moment gerade besonders stark umkämpft?
Das ist vor allem die Stadt Bachmut im Osten von der Ukraine. Ein Nachbarort von Bachmut soll jetzt von Russland zumindest teilweise eingenommen worden sein. Das ist alles noch ein bisschen unklar im Moment. In der Region von Bachmut wird eigentlich seit Monaten wirklich buchstäblich um jeden Meter gefochten. Es ist ein ganz schrecklicher Stellungskrieg hier im Gang. Und Russland versucht da, die Verteidigungslinie der Ukrainer zu durchbrechen, um weitere Städte in dieser Region Donetsk unter seine Kontrolle zu bringen. Aber noch hält offenbar die ukrainische Verteidigungslinie.
Was ist denn die Strategie dahinter, dass man gerade dort jetzt die Angriffe weiterführt? Also kann man irgendwie sagen, was das Ziel ist von Wladimir Putin mit dem?
Moskau will vor allem in der Region Donetsk vorstoßen, wo man seit dem Überfall am 24. Februar vom letzten Jahr eigentlich kaum Fortschritt gemacht hat. Die Frontlinie, die ist größtenteils schon mehrere Jahre alt. Also es ist die Grenze von der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Die ist damals von Russland gesteuerten Aufständischen 2014 erobert worden. Und die Linie, die ist darum von beiden Seiten extrem gut gesichert. Also da hat man regelrechte Festungsanlagen und darum ist sie also schwer zu überwinden. Und ein Durchbruch, also ein russischer Durchbruch, hätte da sicher weitreichende Folgen. Zudem ist ja Donetsk keines von diesen vier Gebieten, wo der Putin gesagt hat, das sei er jetzt annektiert, also wo er als Teil von Russland betrachtet. Aber die sogenannten Annexionen, die gehen eigentlich weit über das Gebiet raus, wo Russland momentan kontrolliert. Erobert ist davon nur die Region Luhansk. Und mindestens in den drei anderen Gebieten will Putin den Krieg weiterführen, egal zu welchem Preis. Und weil das ist ja in seiner Logik, ist das ein Teil von Russland, das muss er ja quasi kontrollieren. Und die Ukraine warnt, er will von einer neuen Winteroffensive, was sogar einen neuen Vorstoß in Richtung Kiew könnte bedeuten.
Normalerweise schweigt Russland über eigene Opfer im Angriffskrieg, den das Land gegen die Ukraine führt. Dieses Wochenende war das anders. Moskau hat Dutzende Todesopfer bei einem Luftangriff nahe der Front im Osten bestätigt. Ein massiver Schlag gegen die russische Armee, den beide Seiten einmal mehr für sich zu instrumentalisieren versuchen.
Wenn wir jetzt an Anfang dieses Jahres zurückschauen, dann ist es aber schon so, dass das für Russland nicht besonders erfreulich angefangen hat, oder?
Nein, es hat sicher nicht erfreulich angefangen. Also in der Neujahrsnacht hat die Ukraine eine russische Truppenunterkunft in neben der Region Donetsk mit einem Raketenwerfer beschossen. Und Kiew sagt, es seien hunderte russische Wehrpflichtige getötet worden. Dass der Angriff stattgefunden hat, das ist inzwischen klar. Aber Moskau redet in Anführungszeichen nur von 89 Toten. Aber der Vorfall hat unter russischen Beobachter harsche Kritik an der eigenen Armeeführung ausgelöst. Es sind unverantwortlich, hunderte Soldaten so nah an der Front an einem Ort unterzubringen. In der Nähe soll auch noch ein Munitionsdepot sein, das dann auch noch explodiert ist. Und die Männer, die haben offenbar in der Nacht auf Neujahr, und Neujahr ist eigentlich der wichtigste russische Feiertag, haben die mit ihren Familien telefoniert und die Sendesignale von den Handys haben die ukrainische Armee erst auf die Truppenansammlung aufmerksam gemacht.
Zeigt denn der Fall irgendwie tatsächlich Probleme, die das russische Militär damit zu kämpfen hat?
Ja, sie sind nach wie vor, die russische Armee, hat man gemeint, die ist viel stärker, viel besser organisiert. Und es zeigt sich einfach immer wieder, dass sie wirklich Fehler machen, wo Experten sagen, das darf eigentlich gar nicht wahr sein.
Es hat ja letzten Herbst die Teilmobilmachung gegeben. Wir haben damals auch darüber geredet. Wir können auch gerne den Podcast noch verlinken. Macht sich die jetzt unterdessen schon bemerkbar?
Ja, ich denke schon. Also die Soldaten, die sind jetzt zu einem grossen Teil an der Front angekommen. Es gibt Berichte, sie sind schlecht trainiert, schlecht ausgerüstet und so weiter und so fort. Und auch die Kampfmoral scheint nicht besonders hoch zu sein bei diesen Soldaten. Aber selbst wenn, ich meine, das sind Zehntausende von neuen, frischen Kräften, die da dazukommen. Und das wird die ukrainische Armee auf jeden Fall zu spüren bekommen. Weil ihre Zahl an Soldaten, die ist nicht unerschöpflich, während dann im Russland bereits über eine neue Welle von Mobilisierung diskutiert wird.
Wir haben jetzt gerade die letzten Tage auch immer wieder lesen, dass auch Weißrussland noch eine Rolle spielen könnte. Was weiss man da darüber?
In Weißrussland findet diesen Monat, also Mitte Monat, zusammen mit Russland Militärmanöver statt. Und das weckt natürlich schlechte Erinnerungen, weil vor der Invasion letzten Februar ist das genau so gewesen. Und die Invasion ist teilweise ja auch von Weißrussland aus gestartet worden. Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat bisher versucht, sein Land und vor allem seine Soldaten aus dem Krieg herauszuhalten. Im Dezember hat er sich mit dem Putin getroffen und es hat dann nachher immer wieder Gerüchte gegeben, dass Minsk ebenfalls könnte eine Mobilmachung verkünden. Klar ist, dass Russland Weißrussland brauchen würde, wenn es wirklich zu einer neuen Offensive im Norden von der Ukraine kommen sollte, wie die Ukraine sagt.
Jetzt haben wir viel über Russland geredet. Auf der anderen Seite steht ja die Ukraine. Mit welchen Problemen hat dort das Militär aktuell zu kämpfen?
Die Angriffe im Osten, die sind extrem massiv. Also ukrainische Soldaten sagen, so etwas haben sie noch nie erlebt. Russland wirft wirklich alles an die Front, um dort vorstoßen. Und das Problem der Ukraine bleibt natürlich, dass sie eigentlich zu wenig Waffen haben, zu wenig schwere Waffen haben, um sich gegen so einen Ansturm mit Erfolg können zu verteidigen.
Schwere Waffen kommen ja zum Teil auch aus dem Ausland. Die USA hat gerade in der ersten Januarwoche die bisher umfassendste Militärhilfe freigegeben, in der Höhe von 3 Milliarden Dollar. Das ganze Jahr soll es gerade 45 Milliarden Dollar sein. Wird diese Militärhilfe einen Unterschied machen?
Die Militärhilfe ist für die Ukraine extrem wichtig. Weil wenn die Unterstützung zurückgeht oder sogar abbricht, dann ist das Land eigentlich verloren. Weil das Land, das lebt von dieser Militärhilfe im wahrsten Sinne des Wortes. Der Westen hat die letzten Wochen gerade mehrere Forderungen erfüllt, die die Ukraine eigentlich schon lange hatte. So werden zum Beispiel die USA, aber auch Deutschland und Frankreich, ja, werden der Ukraine Schützenpanzer liefern. Die dienen vor allem dazu, Soldaten ins Kampfgebiet zu bringen und sie dabei gegen Infanteriewaffen oder Splitter von der Artilleriegranaten zu schützen. Und das wird den ukrainischen Soldaten im Osten sicher helfen, weil die sind dort unter beständigem russischem Feuer. Aber inzwischen geht die Diskussion bereits wieder weiter. Also jetzt ist die Rede von der Lieferung von westlichen Kampfpanzer. Und die würden natürlich in der Ukraine ohne Zweifel ganz neue militärische Möglichkeiten eröffnen.
Wie wichtig ist in dieser Hinsicht auch, dass in Deutschland eine gewisse politische Veränderung stattgefunden hat?
Für Deutschland bedeutet das ja einen massiven Umschwung. Also der Kanzler Scholz hat immer gesagt, wir hätten keine Panzer liefern und hat immer gesagt, wir wollen nicht im Alleingang das entscheiden und so weiter und so fort. Am Schluss haben dann die Franzosen ihre Ankündigung gemacht und gleich daraus sind die Deutschen und die Amerikaner nachgezogen. Also ganz offensichtlich ist das vorher in der NATO ganz genau abgesprochen worden.
Jetzt dauert der Krieg ja schon ziemlich lang, so wie du das beschrieben hast, mit dieser fast Pattsituation dürfte das ja auch noch länger dauern. Könnte es passieren, dass die internationale Unterstützung irgendwann abnimmt oder sogar ganz aufhört?
Im Moment wahrscheinlich nicht. Und der Westen, der versichert der Ukraine ja auch immer wieder, wir werden das Land so lange unterstützen, wie es eben nötig sei. Und momentan zehrt die Ukraine auch noch von ihren Erfolgen auf dem Schlachtfeld. Also das hat viele westliche Partner davon überzeugt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann oder zumindest eine gute Ausgangslage für Verhandlungen kann erkämpfen. Und wenn sich aber dann das Blatt wendet und die Ukraine in die Defensive geraten, Russland im Osten oder im Süden langsam vorrückt, dann könnte die Stimmung dann aber auch schnell wieder kippen, denke ich. Weil man sieht das immer wieder, sobald die Ukraine ein bisschen in die Defensive kommt, kommt sofort die Debatte auf, dass Kiew halt möge verhandeln und notfalls Gebiete an Russland abtreten.
Wie nimmt man das alles eigentlich in Russland im Moment wahr?
Offiziell macht man jetzt den Vorfall zum Beispiel in der Neujahrsnacht macht man kleiner, als er vermutlich ist. Und die Rückschläge an der Front die werden dann als Umgruppierung verkauft. Der Putin gesteht zum Teil auch ein, ja, wir haben Probleme, aber wir kriegen das in den Griff. Und der Kreml geht dann auch eigentlich auch immer seine Durchhalteparolen raus. Also Russland wird seine Ziele in der Ukraine auf jeden Fall erreichen, langsam aber sicher.
Ist dann aber gleich auch Kritik an diesem Krieg lauter geworden seit dem Anfang des Krieges?
Also gerade im Zusammenhang mit diesen vielen getöteten Soldaten und diesen Rückzügen ist in gewissen Kreisen massive Kritik aufgekommen. Vor allem an der Armeeführung, aber dort wirklich oben bis zum Verteidigungsminister. Allerdings, ehrlich gesagt, stimmt einem die Kritik nicht so verrückt hoffnungsvoll, weil die Leute die kritisieren nicht den Krieg an sich. Und ihr Ziel ist überhaupt nicht, den Krieg zu beenden. Ganz im Gegenteil. Sie kritisieren einzelne Entscheidungen, verlangen eine neue Militärstrategie und letztendlich immer noch mehr Härte gegen die Ukraine. Aber ja, es gibt auch andere, leisligere Töne. Also der Krieg findet im Volk keine Mehrheit mehr. Ende Jahr haben 25% der Russinnen und der Russen gesagt, sie seien für die Fortsetzung des Krieges. Im Sommer waren es noch 55%, also ein massiver Rückgang. Das belegen interne Umfragen vom Kreml, die russische Oppositionsmedien veröffentlicht haben.
Mhm. Kann das etwas verändern an der Gesamtsituation?
Ich glaube, das laute Geschrei von diesen Nationalisten, der Krieg werde nicht richtig geführt und so weiter, ist wahrscheinlich nicht viel mehr als ein Ventil für den Frust so in nationalistischen Zirkel. Ich nehme an, dass genau abgesprochen ist, wer da im russischen Fernsehen was darf sagen. Das ist ein abgekartetes Spiel letztendlich. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, vielleicht ist es das, was im Kreml längerfristig Probleme schafft. Weil ich denke, es ist nicht nur die Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung, sondern auch in der russischen Politelite. Und der Putin will ja ganz offensichtlich lieber Russland ruinieren, als in der Ukraine auch nur ein bisschen nachzugeben oder gar einzulenken. Und das wird auf Dauer nicht mehrheitsfähig sein in Russland.
Zita, du beobachtest ja jetzt eigentlich seit fast einem Jahr, kann man sagen, den Krieg. Was ist deiner Meinung nach das realistische Szenario, wie sich das weiterentwickelt?
Ich weiss es nicht. Also, man kann das, glaube ich, einfach im Moment auch nicht sagen, weil, also Russland will ja als Minimalziel die 4 ukrainischen Regionen oder allenfalls noch weitere Teile vom Land erobern. Aber dazu hat es im Moment gar nicht die militärische Stärke. Und die Ukraine, die redet von einem militärischen Sieg. Sie will alle besetzten Gebiete zurückerobern, inklusive die 2014 annektierte Halbinsel Krim. Aber auch die Ukraine ist im Moment militärisch nicht in der Lage, diese Ziele wirklich umzusetzen. Und für Verhandlungen fehlt derzeit eigentlich jede Grundlage, weil beide Parteien einfach auf ihren Maximalpositionen beharren, bevor sie sich überhaupt an den Tisch setzen miteinander. Ich glaube, das Einzige, was in die verfahrene Situation Bewegung bringen könnte, wäre, wenn sich in Russland etwas ändert. Ich meine, der Putin, der wird den Krieg politisch nicht überstehen. Da bin ich also nach wie vor überzeugt davon. Und ohne ihn würde sich auch der Ukraine-Kurs sehr schnell verändern. Aber das geht natürlich nicht schnell.
Je länger der Krieg dauert, desto mehr ist ja auch Gefahr, dass eine gewisse Distanz entsteht, dass auch eine gewisse Normalisierung passiert. Wie soll man mit dem umgehen?
Ja, ich denke, wir alle würden gerne wieder mal etwas anderes denken als an den Krieg. Und es ist ermüdend, frustrierend und es bewegt einem sehr, diesen immer neuen Angriffen durch Russland zuzuschauen, wo der Ukraine unsägliches Leid bringen. Aber den Krieg, den können wir gar nicht verdrängen. Weil der ist für uns einfach zu hoch und er ist für uns einfach zu gross. Wir haben Flüchtlinge da, deren Leben muss irgendwie weitergehen. Wir haben wirtschaftliche Folgen von dem Krieg, die uns alle betreffen. Und ich denke, von Normalität kann da noch lange keine Rede sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Krieg in unserem Kopf bleibt. Dass der Krieg, dass unser Engagement für die Ukraine weitergeht. Weil Ukrainerinnen und Ukrainer sind nicht nur auf Waffen und auf politische Hilfe aus dem Westen angewiesen, sondern eben auch auf unsere Solidarität.
Mhm. Danke vielmals, Zita, für das Gespräch und die Einschätzungen.
Danke dir.
Natürlich wird das Thema uns auch weiter beschäftigen. Man findet zahlreiche Artikel natürlich auch und jeweils den aktuellen Ticker bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir verlinken auch noch ein paar aktuelle Beiträge im Beschreib zu dieser Episode. Und vermutlich war es auch nicht das letzte Mal, dass wir mit der Zita Offentranger bei «Apropos» über das geredet haben. Das war es aber, die heutige Folge von unserem Podcast. Die nächste Folge, die hört ihr wie immer morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.